Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, die erste Sendung im neuen Jahr. Neues Jahr, neues Glück hoffentlich auch für die Sendung. Wir haben drei Themen. Die Abstimmung über das Mediengesetz, die Affäre Mark Walder-Ringje und über Omikron. Alles klar bei dir, Markus?
Ja, alles klar.
Gut. Also das Mediengesetz geht um indirekte Subventionen. Ist aber ein Euphemismus, weil direkt oder indirekt beide landen im gleichen Satz. Ist die gleiche Form von Abhängigkeit. Es geht unter anderem für Subventionen bei der Zeitungsverteilung. Die sollen noch erhöht werden. Und du hast ja jetzt gerade auch wieder geschrieben, dass sei das Monopol von der Post. Die können Preise willkürlich festlegen und man käme keine Einsicht über eine Kalkulation und beklagst das, oder Markus?
Genau.
Kannst du das erläutern?
Ja, das kann ich gerne erläutern. Also der Punkt ist ja, dass es aus einer liberalen Sicht auch die Senkung von der Posttarife ja etwas ist, was einem ein Bauchweh macht. Und ich bin ja auch mal im Präsidium vom Medienverband und ich habe das ständig vertreten und gefunden, die indirekte Presseförderung kann man akzeptieren. Hat zwei Gründe gehabt. 1848 hat es schon in der Bundesverfassung so eine Vorschrift gegeben. Aber das andere, was mir viel wichtiger ist, solange das Post ein Staatsbetrieb ist, wo, und das ist wirklich wahr, Roger, wir haben als Medien jetzt jahrelang Prozess fast geführt mit der Post, dass sie uns erklären, warum wir so und so Tarif zahlen müssen. Und es ist eindeutig, dass die Massenpresse heute Grundversorgung quersubventioniert und das ist an sich ein Unsinn. Aber grundsätzlich ist es so, ein bisschen wie du sagst, am Schluss ist das Geld im Topf von der Verlag, von uns Medien und das ist schon immer eine unsaubere Sache gewesen.
Aber was du nicht erwähnst und was eigentlich im Zentrum ist, warum gibt es denn das Monopol? Das hat es früher nicht gegeben. Früher hat es eine private Firma gegeben, die heisst Zuvo. Die hat die Verteilung der Zeitungen übernommen, Mehrheit von der Tamedia hat die gehabt. Und das ist verkauft worden von der Tamedia Post, weil man im Gegenzug dann die gelbe Seite hat bekommen und hat sich dort Millionengewinne im Internet erhofft, die man dann auch gemacht hat. Und der CEO, der damalige CEO von der Tamedia, Christoph Tonini, hat dann einen extra Bonus für den Deal von 6 Millionen bekommen. Und jetzt beklagt man also die hohen Kosten für die Zeitungsverteilung, will noch mehr Subventionen. Dabei hat man das Monopol selber erst geschaffen, hat es erst ermöglicht, Markus, oder nicht?
Gut, die grossen Verlage haben natürlich sich nicht so wahnsinnig beklagt. Man muss auch ein bisschen sehen, beim Medienverband selber ist das eigentlich ein Ziel gewesen, das Mediengesetz, das sehr viel auch mit internen Erfordernissen zu tun hat, dass nämlich die Kleinen, denen hat man etwas müssen geben. Man hat im Medienverband auch ein gewisses Ungleichgewicht. Es gibt die grossen Zürcher Verlage und da tun ich CH Media auf eine Art dazu zählen und man hat die Kleinen. Und früher ist natürlich die indirekte die Presseförderung vor allem für die kleinen Lokalzeitungen oder Regionalzeitungen sehr wichtig gewesen, weil eben die haben sich natürlich nicht eine eigene Firma geleistet für die frühe Zustellung. Und jetzt ist es ein bisschen so gewesen, dass man auch für den Verband so etwas hat müssen machen. Also ich meine, die grossen Verlage könnten auch ohne die indirekte Presseförderung leben, während bei den kleinen ist das sehr, sehr viel kritischer.
Ja gut, aber jetzt muss man ja sagen, und das sagen jetzt die Gegner von dem Gesetz, die das Referendum ergriffen, 60-70% geht an die Grossverlage und unter anderem dadurch ist das natürlich auch begründet, weil jetzt auch die grossen Zeitungen mit Auflagen über 40'000 in Genuss von diesen Subventionen sollen kommen und die sind vor allem natürlich im Besitz von der Grossverlage, oder? Das kann man ja glaube ich nicht bestreiten.
Absolut. Ja, und das ist auch eine unglaubliche Schwäche an dem Mediengesetz und meine Prognose ist, es wird wahrscheinlich durchgehen, weil du kannst den Leuten nicht begreiflich machen, dass Ringier, TH Media, also besser gesagt TX Group und CH Media müssen subventioniert werden und wie du richtig sagst, sie kommen den Bärenanteil über von diesen ganzen Subventionen und einfach mit dem Hinweis auf die Engadiner Post kannst du das nicht durchbringen. Das glaube ich, das wird von Anfang an sehr schwer haben. Und das Zweite, was mich aber viel mehr stört, ist natürlich die Online-Medienförderung, weil da haben wir das erste Mal, dass der Staat direkt Medien fördert. Er tut zwar so ein bisschen schwammige Kriterien sagen, oder? Er sagt dann, ja, man müsse da die Pflichten und Rechte des Journalismus einhalten und so weiter. Aber es ist immer so, wenn der Staat direkt Subventionen gibt, dann muss er Kriterien festlegen. Und da ist, kann man sich dann fragen, was für Kriterien kommen da. Und ich finde, das ist absolut nicht okay, dass Medien direkt vom Staat finanziert werden. Das haben wir nicht einmal bei der SRG.
Also gut, du schreibst ja in einem Artikel in der Ostschweiz, niemand beißt die Hand, die ihn füttert. Wie ist es denn bei dir? Wer füttert dich, Markus?
Also erstens habe ich den Artikel natürlich nicht in der Ostschweiz geschrieben, sondern ich habe den im Nebelspalter geschrieben. Und die Ostschweiz hat ihn nachher übernommen, mit meinem Einverständnis, aber einfach, dass man ein bisschen klar sagt, das ist ein Nebelspalter, Leitartikel, und ihr müsst unbedingt den Nebelspalter lesen, wenn ihr wirklich Originalton
hören
könnt von Markus Somm.
Das ist mal wichtig.
Und das Zweite, welche Hand führt er mich? Das sind 80 Investoren. Ich bin der grösste Investor von dem ganzen Unternehmen. Und natürlich tue ich die, wie soll ich sagen, die tue ich auch gut behandeln. Das sind wichtige Investoren, das sind wichtige Aktionäre. Aber es sind alles Leute, die halt nicht im Bundesrat sitzen oder im Nationalrat oder im Ständerat. Und auch nicht so, sagen wir jetzt, Firmen vorstehen, wo wir uns spezialisiert haben für die Berichterstattung, sondern in dem Sinn ist das auch kein Problem. Und,
also ich sehe es natürlich schon so, weil du hast eine direkte Abhängigkeit von vor allem, Entschuldigung, jetzt rede ich, von rechtspopulistischen Financiers, die brauchen keinen Profit, die zahlen die 100'000, die wollen ein Sprachrohr an, das lieferst du, auch wenn die Auflagen noch sehr überschaubar sind. Umgekehrt, aber andere, linke, unabhängige Portale können nicht zu diesen grossen Financiers gehen.
Wieso?
Und die brauchen dann vielleicht eben doch den Staat. Und das finde ich noch ein starkes Argument, dass man also so Sachen wie den Nebelspalter kann privat finanzieren kann, aber linke, unabhängige, kritische Medien nicht, Markus.
Roger, die Republik wird zum grossen Teil finanziert von den Gebrüdern Meili. Die haben einen sehr grossen Beitrag geleistet. Und die Linken haben genauso viele reiche Erben und sehr viele reiche Millionäre, die genauso für ihre Anliegen bereit sind, Geld zu investieren. Und das ist auch völlig okay. Ich finde, wenn Private ihr Geld investieren in Unternehmen, die einerseits aus wirtschaftlichen Gründen interessant sind für sie, aber vielleicht auch aus ideellen Gründen. Das ist völlig okay. Es gibt Leute, die Greenpeace sponsern, und es gibt Leute, die irgendein Medium sponsern, wie zum Beispiel die Republik. Das ist völlig okay. Es ist völlig etwas anderes, wenn der Staat sponsert. Weil der Staat, das weißt du besser als jeder andere Journalist, der Staat ist einer der wichtigsten Felder, wo wir Journalisten darüber berichten, wo wir Politiker kritisieren, wo wir Missstände aufdecken, wo wir die Verwaltung untersuchen und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe vom Journalismus. Einzelne Investoren, wie zum Beispiel die Gebrüder Meili, überprüfen im Journalismus, ist jetzt einfach nicht ein Thema, das dauernd aufkommt. Beim Staat ist es ganz etwas anderes. Und deshalb ist die Abhängigkeit vom Staat, und auch wenn sie klein ist, ist meiner Meinung nach eine absolute Wasserscheide. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen.
Gut, also muss man noch einfach sagen zum Thema Republik, ohne auf das wieder einzugehen. Die haben eine Anschubfinanzierung gegeben. Mittlerweile haben die über 20'000 Abonnenten, und es sind ihre Verleger, wie sie nennen, die das finanzieren. Aber ich habe noch einen ganz anderen
Vorbehalt gegen das Gesetz. Hey, Roger. Die sind abhängig von deren Anschub von ihr. Das ist ganz
klar. Ja klar, entscheidend. Aber die haben sich
mittlerweile... Und deshalb will ja niemand sagen, sie sind abhängig.
Doch will ja
niemand sagen, sie sind abhängig davon, oder?
Gut, aber sie sind jetzt durch ihre Leser finanziert und nicht mehr durch die Mailis. Also, ich habe einen anderen Vorwand oder Einwand gegen das Ganze, weil wenn der Staat eingreift in die Medien, kommt es oft falsch raus. Wir haben es gesehen bei DAB und UKW, die haben das wollen durchdrücken, dass DAB, haben gesagt, die Technologie ist gut und die andere ist schlecht, ist am März vorbei gewesen. Oder indem man die Privatfernsehanstalten jedem Krach in der Schweiz gemacht hat, wo immer mehr Subventionen brauchen, weil sie nicht funktionieren, weil Fernsehen ein teures Medium ist und sich nicht eignet für kleine Räume mit wenig Zuschauern, mit wenig Werbeeinnahmen. Die müssen immer noch mehr subventioniert werden. Also, wenn der Staat eingreift und Strukturerhaltung macht, kommt es meistens schlecht aus. Das ist mein Haupteinwand zu dem ganzen
Gesetz. Ja, aber absolut. Also, erstens gebe ich dir völlig recht. Zweitens ist das ein ganz wichtiges Argument, das ich in dem Artikel vom Nebelspalter auch erwähne. Das ist für mich sogar fast noch das grössere Argument. Der Online-Markt ist ein völlig neuer Markt. Und wir wissen nicht, und das sehen wir ja selber beim Nebelspalter auch, welches Geschäftsmodell ist das Beste? Wie kann es überhaupt funktionieren? Und wenn der Staat zu früh irgendwelche Geschäftsmodelle subventionieren, Innovationen verhindern, weil er natürlich den Konkurrenzkampf völlig verzerrt und vielleicht eben auch Geschäftsmodelle subventionieren, die überhaupt nicht tauglich sind. Und deshalb, das ist ein wichtiger, richtiger Einwand, den ich genauso teile.
Also, kommen wir zu unserem zweiten Thema, ein Medienskandal, der über Grenzen für Aufsehen gesorgt hat in den letzten Tagen. Aufsehen erregende Fall von Mark Walder und Ringier, wo er gesagt hat, an einer Veranstaltung bereits schon im letzten Frühling, wir stehen in Sachen Corona zur Regierungspolitik, und zwar in allen Ländern, wo wir tätig sind. Und das sind viele, das sind auch Diktaturen etc. Und dann hat er noch gesagt, das soll im engsten Kreis bleiben. Also gewusst, dass das heikel ist, aber es zeigt seine Hybris vielleicht, dass er es dann eben trotzdem gesagt hat, weil er das Gefühl hat, weil er eben so ein toller Hecht ist, dass er alles kann sagen. Und jetzt ist das natürlich explodiert. Und ich frage dich, was ist da dabei für dich der grosse Skandal?
Ja gut, also zuerst müssen wir zuerst betonen, das hast du natürlich jetzt auch wieder als guter Journalist versäumt. Das war eine Geschichte, ein Primär von einem Nebelspalter. Wir haben die Geschichte gebracht, wir haben das Video gebracht. Also von dem her, das ist noch wichtig, dass man mal betont, Nebelspalter ist ein ganz wichtiges Medium. Dann abonnieren.
Also das ist sehr Also darf ich da dazu etwas sagen? Nein, ja. Moment, ich muss zu dem etwas sagen. Es kommt von Philipp Gut, der ein freier Mitarbeiter von dir ist.
Nein,
er ist auch eine wichtige Figur im Komitee gegen das Mediengesetz. Er ist ein mehrfach verurteilter Journalist, vielleicht der meist verurteilte in den letzten Jahren. Er hat Geschichten geschrieben, mit denen Leute fertig gemacht worden sind, wo er dann die Vorwürfe von Gesetz hat nicht können belegen konnte. Es hat zu Persönlichkeitsverletzungen gegeben. Er betreibt auch eine Kommunikationsfirma, macht also Werbung für Personen und Firmen. Und im Gegenteil, und im Gegensatz zu offenem Journalismus, macht er das alles in einer Person. Schreibt offenbar, wie ich gestern gelesen habe, eine Rede für Bundesrat Gassi. Da heisst also bei ihm, die Unabhängigkeit gegenüber der Regierung ist alles andere als klar. Und er skandalisiert dann umgekehrt die Regierungsnähe von Ringier. Für mich fast schon obskur.
Also, erstens mal, tun ich schnell replizieren. Erstens, Philipp Gut ist ein fester Autor von uns. Das ist nicht einfach ein freier Mitarbeiter. Der hat ein sehr höchstes Pensum bei uns und ist eine ganz wichtige Person, die auch durchaus teilnimmt an Sitzungen und so weiter. Das ist mal das Erste. Zweitens, Philipp Gut ist einer der besten Rechercheure, die wir haben in der Schweiz. Wenn du sagst, mehrfach verurteilt, das ist wahr, aber gleichzeitig sind es Geschichten, wo ich und du vielleicht wissen, dass er nicht so falsch gelegen ist, aber das ist ein anderer Punkt. Drittens, was er im Mandatsbereich macht, er ist selbstständig Erwerbender, das interessiert mich nicht und das hat auch keine Auswirkung auf die Geschichte, weil die Geschichte, und um da geht's, der Mark Walder hat seinen Redaktionen die Weisung gegeben, er müsse regierungsfreundlich schreiben, und zwar nicht einmal in der Schweiz, sondern auch in Serbien, in Ungarn, ich betone es, Ungarn, in Vietnam. Ganz viele fragwürdige Regimes werden also vom Ringier Verlag einfach blind unterstützt. Und das war der Skandal gewesen. Und natürlich hat der Mark Walder auch die schlimmsten Vorurteile, die man hatte, unter anderem gegen den Ringier Verlag, weil der Ringier Verlag schon immer ein bisschen machtnäher operiert hat. Er hat die schlimmsten Vorurteile, die man haben kann gegenüber Ringier, natürlich bestätigt. Und wie du richtig sagst, er war ein bisschen unvorsichtig gewesen.
Gut, also ich würde dazu sagen, ich habe kein Problem mit dieser Geschichte. Es war nicht eine grosse Recherche. Man hat ihm einfach das Video zugespielt. Aber es ist auch gekommen. Ich habe auch kein Problem, dass er in diesem Komitee dort drin ist. Und in dem Sinn ist das wirklich bereichernd. Und man muss auch sagen, der Mark Walder, und ich kenne ihn und du auch seit vielen Jahren, er benutzt seine Machtposition zu eigenen Zwecken. Er hat immer wichtige Leute an sich versucht zu binden. Gleich wie der Franka Meyer, der ja angefangen vom ehemaligen Bundeskanzler Gerd Schröder. Alle die wichtigen Leute, zum Michael Ringier und zum Ringier Verlag angebracht hat. Das heisst, der Journalismus steht nicht oder nicht mehr im Zentrum. Man belohnt Freunde, man bestraft Feinde, vor allem durch Nichtbeachtung. Das habe ich mehrfach selber erlebt. Und das ist nicht förderlich für die Glaubwürdigkeit und hat dann meiner Meinung nach unter anderem auch zu dem Bedeutungsverlust vom Blick geführt, zu Auflagenverlust etc. Und darum glaube ich, man kann sich eben heute nicht mehr alles erlauben. Sogar, wenn man ehrlich ein fragwürdiges journalistisches Verhalten beschreibt, bleibt und nicht nur im Versteckten, dann kommt das heute nicht gut an. Und darum sage ich, okay, haben Sie gut veröffentlicht, das ist richtig. Aber die Frage ist, führt das dann zu Veränderungen bei Ringier? Hast du das Gefühl, dass die Journalisten sich können aus dieser Umklammerung von diesen beiden Führungsfiguren, diesen unkündbaren Führungsfiguren, die fast schon Teil von der Familie sind, Mark Walder und Franka Meyer, irgendwie lösen? Oder bleibt die Abhängigkeit? Wie siehst du aus?
Als erstes glaube ich, und du kennst den Ringier Verlag genauso gut oder vielleicht sogar besser, nein, ich glaube nicht. Mark Walder ist fest im Sattel, das wird bleiben. Es ist auch leider ein bisschen zu der DNA geworden von dem Verlag, wo sich einfach weiter fortsetzt. Ich glaube, der Franka Meyer hat gar nicht mehr so den grossen Einfluss, wie jetzt der Mark Walder hat. Und bei Meyer muss man ja immerhin noch attestieren, das ist wenigstens noch ein Journalist. Bei Mark Walder bin ich nicht ganz sicher. Er ist zwar erfolgreich in der Schweizer Illustrierten, aber das ist halt schon ein Journalismus gewesen, wo immer eigentlich die Leute immer, den roten Teppich ausgelegt hat. Das ist eine spezielle Art von Journalismus. Nein, ich glaube, das ändert sich nicht in dem Verlag, aber es ändert sich vielleicht, weil sie einfach publizistisch enorm an Gewicht verlieren. Und das ist jetzt schon der Fall. Also der Blick lebt wahnsinnig davon, dass sehr viele Politiker immer noch meinen, der Blick sei einflussreich, aber er ist es eigentlich nicht.
Gut, und es kommt natürlich darauf an, was für Figuren unten dran sind. Eben oben die beiden Lichtfiguren, Meyer und Walder, alle unten dran, sie sind austauschbar, relativ unbedeutend. Auch Chefredaktoren können ausgewechselt werden. Und wenn der Sturm vorbei ist, wie sich das dort wird zeigen, das verwundert mich. Aber ich frage mich und auch dich, sind nicht andere Verlage ähnlich im Glashaus wie jetzt Ringier, wo jetzt sich der Mark Walder einen Stein ins eigene Glashaus oder aus dem eigenen Glashaus rausgerührt hat? Könnte das nicht auch bei anderen Verlagen passieren?
Nein, ich glaube nicht, dass also so extrem ist natürlich niemand. Also meine, bei TX Group zum Beispiel, Pietro Supino, der würde nie so weit gehen und seine Redaktionen irgendwelche Vorschriften machen.
Aus meinem, aber subtil, vor auseilendem Gehorsam, das kennst du doch, oder? Dass man denkt, ja, wie sieht der das, dann mache ich das so.
Gegenteil. Also dort würde ich sagen, er tut sich vielleicht sogar fast zu fest zurückhalten. Und ja, auch Peter Wanner. Peter Wanner tut sich nicht so zurückhalten, aber Peter Wanner macht das auch diskreter und intelligenter. Bei der Zürich Zeitung ist es schwer zu sagen. Dort hat es in dem Sinn keine dominante Aktionär, kannst du es eigentlich nicht so sagen. Aber was ich viel eher finde, Roger, und bei Ringier wäre es wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, ich finde, die Nähe zu der Macht ist grundsätzlich bei den meisten Grossverlagen ein kleines Problem, und zwar auf der Ebene der Journalisten. Man ist zu behördenfreundlich, man ist zu nahe bei den Behörden, und das führt dann zu einer Berichterstattung, die ich einmal finde, ist zu unkritisch.
Genau, man will natürlich wichtiger sein, wenn man wichtige Freunde hat, ob die jetzt Vinzenz heissen oder Vasella oder wie sie alle heissen, bevor sie dann fallen und dann sind sie dann wieder weg, etc. Aber ich bin nicht deiner Meinung. Also gerade wenn es um die eigenen Interessen geht bei Tamedia, was habe ich bisher gelesen über das Mediengesetz? Da habe ich das Gefühl, das wird von oben gesteuert. Dort habe ich nichts gelesen, auch bei CA Media nicht. Die Einzige, die sich da wirklich geäussert haben, ist die NZZ. Und auch Ringier hat sich da nur eigentlich, wenn schon einseitig für das Mediengesetz geäussert. Also wenn es um die eigene Kohle geht, dann wird eingegriffen. Überall.
Ich glaube nicht einmal, dass du wahnsinnig musst eingreifen, sondern das ist eben vorauseilender Gehorsam. Aber du hast schon recht, ich finde auch, bei der Tamedia habe ich jetzt noch gar kein kritisches Wort gelesen über die Mediengesetze, bei der CH Media auch nicht wahnsinnig. Aber ja, es ist ein bisschen klar, also da finde ich, ist auch das Interesse vom Konzern, und ich finde, da hätte ich im Fall nicht so das Problem, dass man sagt, als Verleger, hört mal, das ist jetzt das Interesse von unserem Unternehmen, da müsst ihr jetzt
aber
einfach
euch ein bisschen die Leser informieren. Kontradiktorische Gespräche machen. Das findet
ja, kann man machen. Nicht statt. Das hätte ich jetzt sicher auch gemacht.
Man hat nicht einmal gemeldet, dass überhaupt das Referendum zustande gekommen ist. Nein, ja, also man das hat wirklich das wirklich die Information unterdrückt. Peinlich.
Ja, das stimmt. Gut. Weißt, ich muss jetzt sagen, so wichtig ist das Mediengesetz auch wieder nicht. Ich hätte lieber, die Journalisten wären das sonst einfach grundsätzlich kritischer gegenüber dem Staat, gegenüber dem Bundesrat, gegenüber den Behörden. Das ist einfach eine Art von Journalismus, die vor 30 Jahren noch nicht so war.
Gut, also, reden wir über etwas Wichtiges und vielleicht auch Heikles. Natürlich über Corona, das in 18 Sekunden.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. DN rnb.com/ch.
Also, Corona, Omikron, Omikron neu, Fluch und Segen gleichzeitig, kurzfristig Fluch, langfristig eher Segen. Zahlen scheinen sich auf hohem Niveau zu stabilisieren, und zwar sowohl in Bezug auf Inzidenz als auch Hospitalisierungen, etwas weniger bei Todesfällen. Sag mal, Markus, was hast du und deine Familie, du als eloquenter Corona-Kritiker über Weihnachten Neujahr erlebt?
Gut, ich bin nicht Corona-Kritiker, ich bin Massnahmen-Kritiker.
Massnahmen-Kritiker.
Corona kann man nicht kritisieren, da gibt es einfach. Das ist der Virus, was es einfach gibt. Gut, was haben wir erlebt? Wir wollten Weihnachten feiern mit der Familie von meiner Schwester. Meine Schwester lebt in Deutschland. Und ihren Mann ist auch Arzt und die sind also in die Schweiz gekommen, dreimal geimpft, ich betone, dreimal geimpft. Sie haben sich noch extra testen lassen und trotzdem eine von unseren, meinen Nichten hat sich irgendwo in Pontresina, wo wir gewesen sind, angesteckt. Sie war positiv gewesen und relativ schnell ist die ganze Familie positiv gewesen und dann ist auch ein grosser Teil von meiner Familie positiv gewesen. Ich bin jetzt in der Quarantäne gewesen, bis am letzten Freitag. Nicht so schlimm gewesen, weil das war in Pontresina gewesen, das kann man aushalten. Und ja, das
und
haben wir erlebt.
Ich
habe selber Corona erlebt. Ich würde sagen, ich habe zwei Tage also wirklich eine schwere Grippe gehabt. Oder so kann man es vergleichen. So wie man, wenn man eine schwere Grippe hat, bin wirklich flach gelegen, im Bett, sehr geschwächt, hohes Fieber und so weiter. Meine Frau hat fast keine Symptome gehabt und die Kinder haben gar keine Symptome gehabt und sind trotzdem positiv gewesen. Aber wir sind jetzt genesen. Ich bin auch zweimal geimpft. Ich wollte eigentlich letzte Woche den Booster machen. Das hat sich jetzt erledigt. Und in dem Sinn ist das eine interessante Erfahrung gewesen. Aber unterm Strich natürlich, wir haben grosses Glück gehabt. Es gibt andere Leute, auch in meinem Alter, die schwerere Verläufe haben. Ich habe einen sehr leichten
Verlauf. Und dein Vater, gehabt. Der ist ja fast 90.
Mein Vater haben wir dann total geschützt und isoliert, weil mein Vater ist fast 90. Und wir wollten eigentlich mit dem Weihnachten feiern. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Sondern man hat sich dann leider müssen über Video gute Wünsche wünschen.
Okay, also ist das einigermaßen gut abgelaufen. Freue ich mich für dich und deine Familie. Die Frage ist natürlich, wie man sich aktuell richtig verhalten soll. Im Tagradio am letzten Mittwoch mit dem Huldrych Günthardt vom USZ und dem Jan Fehr, Uni Zürich, haben wir das Thema aufgenommen, Quarantäne auf 5 Tage verkürzen. Kompromiss zwischen Gesundheits- und Wirtschaftsinteressen. Jetzt seit einigen Tagen überall das grosse Thema. Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat. Ich glaube nicht, dass es auf 5 Tage geht. Was meinst du?
Ja, ich hoffe es eigentlich. Ich glaube, es ist wirklich gerechtfertigt. Weil man sieht ja jetzt, du hast es erwähnt, Omikron, Studien aus England, Studien aus Amerika, Studien aus Südafrika zeigen und auch die Erfahrung in der Schweiz zeigen, die Verläufe sind wirklich nicht so stark. Ob es jetzt mit der Impfung zu tun hat, ziemlich sicher, aber nicht nur. Es ist nicht so, die Mutation ist nicht mehr so schlimm wie Delta. Und von dem her glaube ich, man kann eine Quarantäne wirklich mit guten Gründen verkürzen. Ich habe es selber auch erlebt. Ich meine, nach 5 Tagen sind wir absolut wieder zu Weg gewesen. Also ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe keine Symptome mehr gehabt und so weiter. Jetzt gut, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck. Ich weiß es nicht.
Nein, aber man kann sagen, nach 5 Tagen ist die Ansteckungsrate ist dann noch 30%. Das ist also nicht bei null. Aber es ist ja, sehr tief, genau. Und darum sage ich eben, es ist eine Abwägung zwischen Wirtschafts- und Gesundheitsinteressen, wo man in dieser extremen Situation hat, mit diesen höheren Zahlen vielleicht so könnte gewichten. Und ich wäre auch der Meinung, man sollte das auf 5 Tage abfahren, damit nicht das passiert dann, wo Nathalie Rickli gesagt hat, 40'000 Ansteckungen bis Ende Monat allein im Kanton Zürich. Das ist wirklich ein Horrorszenario. Das wären 250'000 für die Schweiz. Das würde dann zu der totalen Überlastung auch mit Omikron in unseren Spitälern führen. Überhaupt zu Nathalie Rickli möchte ich etwas sagen. Im Tagesanzeiger steht über sie heute Folgendes. Im Frühling, vielleicht aber auch schon im Februar, sieht Rickli dann ein Licht am Ende des Tunnels. Dann dürfte das Virus endemisch werden. Mit anderen Worten, die Bevölkerung ist durchseucht. Bald dürften wir, größtenteils wieder Normalität haben. Omikron kann eine Chance sein, so Rickli. Und ich glaube, das ist gefährlich, das ist falsch. Nathalie Rickli ist kritisiert worden, vor allem aus SVP-Kreis, auch von euch, im Nebelspalter und so. Und solange noch so viele Leute ungeimpft sind, auch Ältere, also besonders Gefährdete, wird das nicht endemisch. Und der Christian Drosten aus Deutschland hat eine andere Prognose gemacht. Im Frühling wird es abklingen. Aber im Herbst wird es eine neue Welle geben, wenn nicht viel mehr geimpft und boostert sind und Normalität oder auch noch grösstenteils Normalität, was jetzt Nathalie Rickli sagt, das finde ich genauso falsches Versprechen wie das von Markus Somm, der gesagt hat, im Sommer ist Corona vorbei.
Gut, da gibt es noch grössere und kundigere Leute als Nathalie Rickli und
okay, Markus Somm,
die das sagen.
Anderthalb Sekunden lang sprachlos.
Das ist jetzt fast Konsens langsam in der Scientific Community, dass das bald endemisch wird, das Omikron.
Aber eben, nicht jetzt, auch schon im Februar.
Auch wenn es sehr viele Ansteckungen gibt, Roger. Auch wenn es sehr viele Ansteckungen gibt,
nein, ist nie mehr so ein grosses Problem. Nein, es wird endemisch im Februar. Und es wird dann größtenteils Normalität sein.
Ja, ja.
Das ist falsch.
Ich glaube, ob es jetzt Februar ist oder... Ob es jetzt Februar ist oder März oder April ist ja nicht so.
Nein, es wird auch noch. Es wird im nächsten Herbst noch mal kommen, solange wir noch über 20% Ungeimpfte haben.
Roger, das ist ja egal. Weil die Ansteckungen sind nicht mehr so schlimm. Nein, die Ansteckungen
sind aber bei den Ungeimpften
eben schon. Weniger Hospitalisierungen.
Nein, bei den Ungeimpften Älteren ist es eben die Menschen
Roger, bei den Eltern sind wir uns immer schon einig gewesen. Dort habe ich immer gefunden, die sollten wir alle impfen können. Das wäre ganz wichtig. Aber wir haben auch eine sehr hohe Rate. Über 80% sind geimpft. Jetzt boostern kann man noch ein bisschen Gas geben bei den Eltern. Das ist völlig okay. Aber es ist, das Problem haben wir im Griff. Das ist nicht so das Problem. Und grundsätzlich ist einfach, und da hast ja du selber am Anfang auch gesagt, ich glaube auch, Omikron ist langfristig gesehen wahrscheinlich ein Segen. Weil das ist eine Mutation, die wahnsinnig ansteckend ist. Wir werden höhere Fallzahlen bekommen. Vielleicht auch im Herbst. Aber es wird für das Gesundheitswesen nie mehr die Überlastung geben, die wir zum Teil hatten. Und von dem her ist das Good News. Und ob jetzt Nathalie Rickli das sagt oder nicht, spielt keine Rolle. Sagen sie, wie gesagt, das sagen die praktisch alle Leute, die ein bisschen rauskommen.
Nein, alle Fachleute sagen eigentlich etwas anderes. Und die Wörter wie nie mehr, wollen wir auch nie mehr hören, weil wir wissen nicht, ob Omikron dann die letzte Mutation ist. Das wissen wir nicht.
Ja, auch das wäre ein Wunder, ein medizinisches Wunder. Es gibt ab und zu, dass Mutationen härter werden und gefährlicher, aber es ist sehr selten und von dem her können wir relativ zuversichtlich sein.
Nein, ich glaube einfach, man sollte jetzt aufpassen, weiterhin aufpassen, sich zurückhalten, die Kontrolle über sein Leben behalten und nicht das Gefühl haben, im Februar ist dann April, eben, ist alles schon fast vorbei,
okay.
Sondern man muss schauen, dass man A, sich nicht ansteckt und B, eben dann nicht das Risiko eingeht, dass es auch eine schwere Sache gibt und dann eben, wenn man 250'000 hätte, wie Nathalie Rickli sagt, pro Tag in der Schweiz, dann ist dann auch Hopfen und Malz im Gesundheitswesen verloren, glaube ich.
Aber ich finde ja, du sagst es ja gut. Das ist jetzt auch eine Frage von der Eigenverantwortung. Die Rolle von den Behörden, die sie uns an der Hand nehmen und uns alles vorschreiben müssen, die sollte jetzt langsam vorbeigehen. Das ist sehr wichtig. Das ist auch für die Gesundheit dieser Gesellschaft sehr, sehr wichtig, dass die Leute nicht das Gefühl haben, der Staat tut ihnen alles vorschreiben. Oder besser gesagt, der Staat ist letztlich der einzige Retter in der Not. Das wollen wir nicht. Eigenverantwortung ist wichtig, deshalb ich sage nicht, die Leute sollen jetzt wieder festmachen und sich anstecken. Das ist völlig okay. Jeder soll sich vorsichtig verhalten, das ist völlig gut. Aber für das brauchen wir nicht den Staat. Wir sind genug erwachsen und brauchen nicht von irgendwelchen Beamten, die auch erwachsen sind, irgendwelche Ratschläge.
Das sind einfach wieder die gleichen alten Sprüche, solange noch 25% der Leute nicht geimpft sind, nicht einmal den geringen Schutz haben. Und viele von denen sind dann auch nicht genesen, wie du jetzt bist, oder? Und sind dann auch damit sehr ansteckungsreich und auch sehr stark gefährdet. Nein, Eigenverantwortung hat nicht funktioniert, Markus. Also, hör jetzt endlich mit dem auf.
Wieso?
Es braucht gewisse Vorgaben. Leider. In unseren Ländern, in anderen Ländern hat es funktioniert. Jetzt sind 90% geimpft. Bei uns und in Deutschland, in Österreich, haben wir das Ziel leider nicht erreicht. Und wenn wir das nicht erreichen bis im Herbst, Markus, da meine Prognose, an dem heutigen 10. Januar, werden wir im Herbst wieder über das gleiche Thema müssen reden.
Nein, das glaube ich nicht. Aber du hast vielleicht recht. Und dann gebe ich dir, wie häufig, kann ich dir total gelassen recht geben. Das
fällt mir du bist so gelassen heute, was ist los?
Nein,
ich glaub, aber Omikron hat dir gut
man kann nicht streiten über die Zukunft. Nein, man kann nicht über die Zukunft streiten.
Die zwei Tage haben dir gut getan.
Ich weiss es nicht. Nein, die haben mir nicht gut. Wohl, die haben mir sehr gut getan. Natürlich, selbstverständlich, tut alles gut. Nein, aber noch eine ist Eigenverantwortung, hat nichts genützt. Das finde ich stimmt nicht, Roger. Das ist überhaupt nicht wahr. Auch die Schweizer haben sehr viel Eigenverantwortung gezeigt. Wir haben häufig das Phänomen gehabt, dass Behörden eigentlich fast zu spät gekommen sind mit ihren Massnahmen, die sie aufgetragen haben, uns, weil die Leute ihr Verhalten schon vorher selber freiwillig geändert haben. Und das ist gut.
Oder hätten sie ändern, weil ich weiss, du hast ja das mitbekommen, nach einem kleinen Rencontre mit dem Herrn Berger von der Impfkommission. Ich habe ihm vorgeworfen oder habe ihn kritisiert, zu spät boostert, zu spät geimpft, zu spät auch Kinderimpfung freigegeben etc. Und dann hat es ihm kurzfristig den Hut gelaufen. das darf man machen. Und ich bin ja einer, der auch, was soll ich sagen, eine kritische Haltung hat gegenüber der Regierung, auch in Sachen Corona, einfach von der anderen Seite als du. Und nicht genau auf der Linie von Rivière.
Ja, aus leninistischer Sicht. Aus leninistischer Sicht bist du gegen die Regierung. Das ist gut, dass du dich schätzen kannst. Aber nein,
nicht gegen die Regierung, aber ich bin
das ist einer von der Besten.
Ich kann meine Entscheidung nicht machen aufgrund von der Entscheid von der Regierung, sondern auf der Entscheid auf der Basis von der Vernunft und der Wissenschaft. Anyhow, komm, lassen wir es doch jetzt auch. Doch so schön
Roger, Roger, Vernunft und Wissenschaft sind mir auch nicht fremd. Aber ich weiss, dass zur Wissenschaft eben gehört, dass man kein Evangelium hat und kein Dogma. Das gibt es nur mit der katholischen Kirche und eben nicht in der Wissenschaft.
Gut, also hören wir auf, der letzte Spruch hat ein bisschen nach Evangelium getönt, aber alles Gute und schönen Tag, gell? Tschüss,
ciao. Wünsche ich dir auch, ciao.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.